Sehr gut. Der Maestro selber heute, ja, ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die wir noch dazu haben. Ich freue mich mal wieder, Sonntagabend mit meinem Kollegen kurz nach dem Tatort noch zusammen zu sitzen. Das ist einmal der Raoul. Hallo Raoul.
Hallo.
Hallo Jim.
Hallo.
Erkennt man sich gar nicht. Genau, und heute fange ich mal an mit einer Folge, auch wenn es schon spät ist. Genau, und ich denke, wir hören erstmal in das Lied rein. Ich verrate noch nicht, was diese Folge, okay, wie der Titel, ja, von dieser Folge lautet. Also ja, die Zuhörerinnen, oder wie sagt man heute, die Zuhörerinnen, keine Ahnung.
Keine Scherze hier.
werden es schon einmal gelesen haben, aber meine zwei Mitstreiter hier wissen ja gar nicht, worum es geht. Das heißt, ich spiele erstmal das Lied und dann ein sehr bekanntes Lied. Also das wird jeder kennen. Und dann könnt ihr mal raten, worum es heute geht. Einverstanden?
Wir sind gespannt, ja.
Ja.
Okay.
Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo.
Ein sehr unbekanntes Stück.
Ich weiß es. Du machst wieder eine Sendung über Suicide und über das abgefuckte New York der frühen 70er.
Es hat mit New York zu tun. Also dieses Lied ist eindeutig mit New York verbunden.
Kurzer Hinweis, würde in Deutschland in der Übersetzung nicht laufen, ne? Ist klar, ne? Aber hundertprozentig nicht. Aber gut, das könnt ihr euch ja nochmal anhören.
Geh auf die wilde Seite.
Nein, genau, das meine ich. Nein, ihr müsst euch den Text mal anhören und dann, das würde im deutschen Radio niemals laufen können, in der deutschen Fassung.
Ah, okay. Müssen wir mal reinhören. Aber das ist, es hat nicht direkt mit New York zu tun, es hat nicht mit der großartigen Folge über Suicide, die Folge davor.
Und ich habe zum Glück gehört, dass ich da mit dem Mikro total leise eingestellt war. Das ist super.
Das ist heute ja, aber liebe Zuhörerinnen, wir entschuldigen uns dafür. Das war übrigens Raoul schuld.
Was? Wer ist denn der Toningenieur? Wer sitzt denn an den Reglern?
Ich wollte hier keine Schuldzuweisung machen.
Wir entschuldigen uns. Genau. Und es soll ein Remastering geben irgendwann. Für die Reissue von den.
Ja.
Genau, für den 20. Geburtstag von Was mit Trockenvinyl werden wir dann einen Remaster machen. Entschuldigung dafür, ja, und Entschuldigung auch an Jim dafür.
So.
Naja, aber das hat nicht direkt mit New York zu tun. Ich hätte zum Beispiel als andere Songbeispiel andere Song zu nehmen, zum Beispiel von Queen, Another One Bites Dust.
Du meinst Grenzgänger, Ausgestoßene?
Nein. Was ist die Besonderheit von Another One Bites Dust? Wie fängt der Song nochmal an?
Ja, mit einem geklauten Sample eigentlich, ne? Also eigentlich Hip-Hop.
Genau, genau, da sind wir. Klar, also geklaut ist es, aber das ist tatsächlich der ganze Song wird von einem Bassline richtig geprägt. Und die Folge von heute, Glückwunsch, Raoul übrigens. Die Folge von heute heißt When the Bass Takes the Lead.
So.
Genau, das ist, und diese
Lied,
Beispiel.
Lied geschrieben mit L-I-E-D oder mit L-E-A-D?
L-E-A-D.
Ah, ja, okay.
Wir hätten noch, ich sag nicht.
Beides würde passen, ne?
Auf jeden, genau, es gibt da ganz viele Beispiele. Ich habe mir ein paar Beispiele, die ich persönlich sehr gut finde. Und also vielleicht, um da mal einzugrenzen, es gibt natürlich im elektronischen Bereich gibt es sehr viele Beispiele. Ich begrenze mich heute nur auf Lieder tatsächlich, wo das analog gespielt wurde. Das heißt, entweder wie hier, wir sprechen nochmal gleich über die Aufnahme, mit Kontrabass oder mit einem E-Bass. Die Besonderheit von dem Lied, was wir gehört haben, das ist der eigentlich ein Lied, was wahrscheinlich dieses zweite Album von Lou Reed gemacht, also bekannt gemacht hat, also als Solo-Karriere, ne? 72 Transformer.
Das ist auch aus einer Zeit, wo du sonst gar nicht aktiv bist.
Eigentlich. Ja, genau. Aber dieses Lied habe ich tatsächlich auch als Kind schon sehr geliebt, auch für diese Bassline. Und diese Bassline ist auch ein der ersten Beispiele in der Musik von Overdub. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte dazu. Die Bassline wurde von Herbie Flowers gespielt, in den 70er großartige Session-Bassist. Und die Platte Transformer von Lou Reed wurde von David Bowie produziert. Mhm. Und Herbie Flowers war ein der präferierten Bassisten von David Bowie in der Zeit. Und bei der Aufnahme hat David Bowie den Bassist geholt, also Herbie Flowers, der aber auch von der Ausbildung her überwiegend, also der hat auch sehr viel E-Bass gespielt, aber eigentlich ein herausragender Kontrabass-Spieler ist. Und der kam mit dem Kontrabass und die Idee war ursprünglich, mit dem Kontrabass diese düstere Stimmung von dem Stück dann zu bringen, auch New York, 70er Jahren. Und dann kam Herbie Flowers auf die glorreiche Idee, nachdem er so ursprünglich wurden eigentlich nur Schlagzeug, Lou Reed und Kontrabass aufgenommen. Diese Vocals, Gitarre, was dazu kam, wurde später auch in getrennte Sessions aufgenommen. Und aber in diese legendäre Session, wo dieses Stück entstanden ist, hat dann Herbie Flowers die Idee gehabt, ein Overdub, also das heißt nochmal oben drauf zu spielen, die quasi die Bassline, aber 10 Noten höher mit dem E-Bass dann zu spielen. Und das gibt wirklich diese einmalige Sound, ne? Diese Höhe, die man hört, ja. Die sehr gut kommen, machen dieses Lied, wie du sagst, ne? Wirklich, man erkennt das Lied sofort, man kennt das Lied, sehr klar.
Wie haben die das dann live reproduziert? Das ist ja immer ganz interessant, wenn man so Dokus sieht über Musiker und die ganzen Tricks, wo gedoppelte Stimmen, fünffachte Stimmen, was weiß ich. Da muss man live ja schon ein bisschen tricksen dann eigentlich
fast. Na gut, ja, oder die hätten da zu zweit spielen können, ne? So ein Kontrabass mikrofoniert und der andere Stimmt. mit dem E-Bass. Und dieses Stück, man kann in YouTube diese Doku sehen, die sehr spannend ist. Und der Herbie Flowers, die meinte, diese Session hat nicht mal 20 Minuten gedauert. 20 Minuten dieses Stück aufgenommen worden, was und das war damals gar nicht so klar. Also das ist so das ist wirklich ein unglaubliches, prägnantes Stück. Und wenn ich an Lou Reed denke, ich kenne ihn auch nicht so gut, auch nicht mit Velvet Underground so gut, aber wenn man ihn kennt, also man assoziiert ihn direkt mit diesem Lied, also ich zumindest.
Ja. Lou Reed, das war doch der 1975 dieses ganz fantastische
Album, wir hatten es ja neulich.
Aber wir haben ja auch gehört, dass er den Grund dafür hatte.
Ja, genau.
Also wie man das auch von Prince kannte übrigens. Ja, genau. Aber gut, egal.
Das ist eine Anspielung an unsere Folge 5 Alben, die krachend gescheitert sind,
genau.
Für alle, die es interessiert.
War der letzte Beispiel, wo wir nochmal reingehört haben, glaube ich.
Aber bei Reed finde ich auch spannend, gerade bei diesen frühen Platten, eigentlich auch zum Teil später, dass er ja mit seinem nasalen Sprechgesang, aber seiner total einprägsamen, tollen Stimme einen absolut fesselt. Der ist ja jetzt gesanglich nicht voll auf der Höhe, aber funktioniert total gut und das passt super auch in diese Zeit, auch von Suicide und anderen. Dieses kaputte, auch in den Texten ja immer wieder auftauchende seiner Lebenswelt da, also nicht von ihm selber per se, sondern was er so beobachtet, der redet ja im Prinzip nur von den gescheiterten Und auch in diesem Lied, wie man ja im Text dann auch hört.
Ja. Genau, okay. Und der Herbie Flowers hat noch weiter, also früher eigentlich, das war jetzt 72, in den 70er, aus 1970 hat er auch zum Teil an eine historische Aufnahme teilgenommen, nämlich die Aufnahme von dem Album von, was eigentlich im Moment immer noch Serge Gainsbourg zugeordnet wird, Histoire de Melody Nelson. Und da hat er nicht bei einem Stück den Bass gespielt. Diese Platte Histoire de Melody Nelson ist meiner Meinung nach an der besten Beispiel, wo der Bass wirklich unglaublich präsent ist. Es gibt kaum Gitarre, aber der Bass ist sehr präsent, sehr besonders gespielt mit Plektrum, spezielle Saiten, ein sehr knackige, ganz organische Bass-Sound. Und wir hören nicht im klassischen Beispiel, was sie schon 50 Mal gespielt haben, wir hören in dem zweiten Titel von der Platte ein Album, was eigentlich ursprünglich von, also die Musik ist von Jean-Claude Vanier, die Texte sind von Gainsbourg und die Musik ist fantastisch, zusammen mit Jane Birkin. Und wir hören in dem zweiten Stück Ballade de Melody Nelson.
Ça. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous.
Melody Nelson.
Mais elle en avait. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés.
Der Lieblingssängerin von Raoul.
Also ganz toll ausgewählt und natürlich kann man mit Fug und Recht behaupten, hier dominiert der Bass. Mhm. Aber man wundert sich auch nicht, wenn dann Franzosen wie R sowas in abstrakter Form dann über ihre Synthi-Schleifen dann laufen lassen und dieses 70er-Feeling damit gleich ja. kreieren. Ja. Das ist toll.
Ganz, ganz toller Sound. Ich liebe diesen Bass-Sound. Toll.
Ja, und dann mit den Streicher.
Ich liebe Frankreich.
Ja, also.
Ich verlasse mal gerade den Raum.
Nee, also ich.
Jane Birkin ist eine ganz fantastische Sängerin.
Dieses Album, wenn man überlegt, dass dieses Album wirklich zuerst fast ein Flop war, ne, so in der Zeit. Ja. Und Vanier hat mit diesem Album genießt er den Ruf von einem, also wirklich, er hat diesen Sound wirklich so geprägt, also was man später in ganz vielen anderen Formen findet, vor allem diese Bass-Sound. Also das ist, es gibt Bass und dann bei dem ersten Stück ist ganz klar mit den Fingern gespielt, ganz klassischer Bass hier. Das ist extrem gut aufgenommen, extrem. Also das ist wirklich die Musik, die mich zum Bass gebracht habe. Also fantastisch einfach.
Wie kannst du noch was über den Musiker?
Herbie Flowers.
War das ein Jazz-Musiker oder?
Ja, so der war so ein Session-Bassist. Also der hat und der hat in den Zigar, also was, also der hat vor allem, es gab ihn, erklärte auch in der Doku, die 70er Jahre waren für Bassisten, für Session-Musiker, auch Session-Bassisten auf einmal, die müssten davor ziemlich kämpfen auch, um Aufträge zu bekommen. Der ist natürlich mit David Bowie richtig groß geworden und er meinte, in den 70er Jahren hat er wirklich kaum noch aufgehört, also immer von einem Studio zum nächsten dann aufzunehmen. Und der war jetzt, der hat ja, wie gesagt, das zwei Jahre davor bei der Session auch mitgemacht hier. Dieses Album wurde über ein Jahr komplett aufgenommen. Das ist nicht ein Album, auch wenn der sehr, sehr improvisiert teilweise klingt. Das ist alles komplett durchdacht und sehr aufwendig aufgenommen worden. Und der hat, es gab ein, für das 20. Jubiläum von dem, oder 25. Jubiläum von dieser Platte, gab es ein Konzert von Jean-Claude Vanier, wo Herbie Flowers, der immer noch lebt, auch mitgespielt hat. Also spielt immer also Jazz-Bass und spezielle, ja, spezielle Nylon-Seite, die er da zieht. Und dann mit Plektrum, das ist, dieser Sound ist einfach genial. Also,
bist du sicher, dass beim Jazz-Bass eine Nylon-Seite am Start ist? Ich glaube, das ist nur Stahl.
Nee, das sind spezielle, das sind so rote Sound. Diese rote Sound, oder ist das Nylon oder Vinyl? Also, das sind schwarze Seiten, die ganz glatt sind.
Okay.
Und die eigentlich ursprünglich gedacht sind, um mit einem E-Bass, einem Kontrabass ähnliches Sound zu machen. Aber wenn man die mit dem Pleck spielt, so wie jetzt, klingen die, haben die diese
floppige.
Genau, die sind auch deutlich dicker, die klassischen Seiten.
Okay, und also das heißt, er war in den 70ern viel beschäftigt und dann kamen dann solche Leute wie Suicide, die gesagt haben, handgespielten Bass brauchen wir nicht mehr.
Ne? Aber ich will nochmal kurz auf Jean-Claude Vanier kommen, ein ganz interessanter Mann, der auch 72 selber ein Album rausgebracht hat, was in der Digger-Szene natürlich voll begehrt ist und auch diverse Wiederveröffentlichungen erfahren hat, wo übrigens bei den Vocal Tracks wiederum unser Freund und Baritonmann, wie heißt er?
Meinst du Gainsbourg oder
ja,
nicht?
Natürlich, ja? Die Vocals geschrieben hat und die Platte heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe, L'Enfant Assassin des Mouches.
Ja, also wahrscheinlich war das, also ich weiß, dass Vanier sehr viele Musikfilme gemacht hat.
Genau, ne? Filmkomponist.
Genau.
Und auch Arrangeur, höchstwahrscheinlich haben die beiden sich...
Und Gainsbourg auch, Gainsbourg hat sehr viele Musikfilme gemacht. Er hat auch ursprünglich sein Geld mit Musikfilmen verdient, aber das wusste ich ja gar nicht, ich muss nochmal reinhören.
Ganz interessante Platte.
Ja, danke für den Hinweis. Wir gehen jetzt weiter. Es gibt andere, wenn man nach Basslines, oder nicht nur Basslines, sondern prägende, ne, wo kaum Gitarre zu hören ist, gibt es sehr gute Beispiele im Metal-Bereich. Metallica, mein jüngster Sohn ist großer Fan von Iron Maiden, lässt das von morgen bis abend spielen. Bin da nicht so ganz großer Fan, aber es gibt ein Band, was ich richtig gut finde aus den 90er Jahren. Es ist kein reine Metal, wenn man nennt das, glaube ich, alternativ Metal, teilweise auch Prog-Rock, das ist die Band Tool, mit einem fantastischen Album aus dem Jahr 2001, das, glaube ich, das heißt La Turella, und den Stück Schism, sehr bekannt durch diese Bassline, wird auch teilweise eröffnet, auch mit Akkorden, die tatsächlich auch am Bass gespielt werden und ist sehr bekannt auch damals noch in der Zeit von MTV, wo MTV noch einigermaßen gut war, mit extrem aufwendigen Videos aus einer Welt, wo die Venen oder irgendwas aus dem Körper rausgeht, also genau, und ich finde dieses Stück tatsächlich sehr, sehr gut und wir hören einfach rein in Tool Schism aus dem Jahr 2001. Die Tool, genau.
Sehr rockig.
Mhm. Genau. Das Album heißt übrigens Lateralus, heißt das Album. Ich hätte vorher, glaube ich, das falsch ausgesprochen. Aus 2001. Ja, also das ist ein anderer Sound, ein ganz anderer Bass-Sound, wird sehr hoch gespielt. Trotzdem auch bei diesen, man könnte diese Noten auch mit einer klassischen Gitarre spielen letztendlich, aber die Struktur, die Saiten von dem Bass geben natürlich diese Melodie einen ganz anderen Charakter, was diese düstere Charakter auch von Schism macht.
Bei diesen Tool-Stücken oder überhaupt bei ähnlich gelagerten Stücken ist dann vor allen Dingen diesen proggigen Stücken ist immer schwierig, weil sich da ja über meistens sich 8-9 Minuten ganz viel tut und wenn wir jetzt nur einen kleinen Ausschnitt spielen, dann verpasst du ganz viele andere Elemente. Das erinnert mich ein bisschen auch an diesen Math-Rock, den wir mal hatten und wo es eben ja schon fast mathematisch aufgebaute Songs gibt, die eben, wo aber dieser Bass auch super zu passt und ja, man müsste sich mal auch da wieder mal einen ganzen Song anhören.
Ja, also auch die ganze Platte ist auf jeden Fall hörenswert. Mhm.
Bass-Sound hat mir sehr gut gefallen. Tool ist mir nur ein Begriff, weil die Band immer wieder zitiert wird, auch eine moderne, wichtige Prog-Rock-Band. Habe sie mir bewusst nie angehört. Ich glaube, die hat vor kurzem nach langer Zeit wieder ein Album jetzt veröffentlicht. Ne?
Ja, die waren auch irgendwo unterwegs mit einer anderen Band, also ein Gemisch zwischen zwei Bands, Circle, irgendwas. Ich weiß nicht, ob es die tatsächlich noch gibt, Tool, weiß ich nicht.
Glaube. Ja. Also jedenfalls hat mir wirklich gut
gefallen. Also mir haben die, also schöner diese, ich bin kein Prog-Rock-Fan und so, aber dieses Lied, was natürlich damals sehr oft gespielt wurde und dieses Album von Tool hat mich sehr geprägt und fand ich schon sehr, 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 sehr toll.
Es gibt eine amerikanische Band, die in Berlin wohnt, Elder heißt die. Die haben auch wirklich 10, 12 Platten rausgebracht, wo auch sehr unterschiedliche Sachen drauf sind. Und da ist es ein bisschen mehr Stoner-Anklang, die haben aber einen leichten Prog-Touch. Und ich könnte mir vorstellen, dass dir das gefällt oder auch dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin. Also Elder mal gerne googeln.
Okay, wir gehen jetzt wieder nach New York, aber auch später, viel später, 2013 mit einem Projekt Big Data, so heißt dieses Projekt. Und ein Stück mit für mich einen der geilsten Bassline überhaupt, Dangerous heißt dieses Stück. Ja. Das ist ein Alan Wilkes ist der Produzent für dieses Lied, ein Single ursprünglich 2013 mit Joe Wave in Band aus New York und es gibt ein total abgefahrene Videos dazu, aber die Bassline ist definitiv, also es ist nicht nur die Bassline, es gibt auch, wir werden gleich hören, aber das ist definitiv ein der besten Bassline überhaupt, die ich je gehört habe, die ich auch gerne gespielt habe übrigens.
Ist die Bassline besser als die von Another One Bites the Dust?
Ja,
okay,
viel besser. Wobei die von Another One Bites the Dust nicht schlecht ist.
Wobei sie ja auch geklaut wurde, ne?
Das hast du schon mal gesagt, genau.
Nile Rodgers, kann das sein?
Ich würde ja sagen, Rapper's Delight, ne?
Kam aber ja gut, aber Rapper's Delight ist ja auch wieder geklaut.
Ja.
Also das basiert ja auf Nile Rodgers,
aber
oder?
Nile Rodgers ist eher der Gitarrist und ob Schick jetzt diese Basslinie hat, aber also man müsste jetzt sich wirklich mal historisch hinbegeben und Rapper's Delight mal auseinanderpflücken, aber die Basslinie, die sie da haben, wenn sie die geklaut haben, meinetwegen, aber jedenfalls, das ist für mich der erste Anlaufpunkt.
Ja, also wir haben in dem Film damals, Raul und ich waren mal zusammen nicht im Zoo, sondern im Kino, und haben den Film über Queen gesehen. Und da kam es, also ich habe das erst später durch auch Raul erfahren, dass diese Bassline geklaut wird. Das wird in dem Film gar nicht so wirklich erwähnt, sondern es kommt vor in dem Film, nach dem Motto, der Bassist, der sonst nie präsent war, hat auf jeden Fall diese glorreiche Idee mit dieser Bassline, der spielt die und Freddie Mercury singt etwas dazu.
Der Film ist auch in anderen, vielen, vielen anderen Punkten doch recht frei erfunden, muss man natürlich sagen. Ne? Also da werden ja fiktionale Dinge bemüht, die so gar nicht waren. Ne?
Aber der Doors-Film ja auch oder so. So Filme sind halt so, er funktioniert. Also für mich.
Wir müssen eine Sendung über solche Filme auch mal machen.
Ja, gerne.
Hilfe.
Okay, wir hören jetzt in dem Stück Dangerous von Big Data.
Don't you know
Das waren die Big Data.
Ich kannte es nicht. Man lernt ja hier zum Glück immer wieder dazu. Und sehr einfach, aber total effektiv.
Also wirklich, wenn du... Ich hab die fast einmal live gesehen, das hat leider nicht geklappt, aber ich hätte allein für so Stück die gerne live gesehen. Also das ist tatsächlich live haben die das so gemacht damals, dass die so eine GoPro auf dem Headstock von dem Bass hatten und man sieht der Bassist, also ne, das also auch super Show, aber auch andere richtig gute Stück. Man muss dieses Stück auch hören, ein bisschen länger, sehr viel Synthi, sehr gute Schlagzeuge auch und diese am Ende von dem Refrain, wo der Bass so du, 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 und dann setzt er wieder ein. Geht auf jeden Fall gut ab. Also.
Ganz toll. Fantastisch. Ich mag eh so Bass-Sounds. Ich habe bewusst so bei ersten frühen New Wave-Bands, ich meine Simple Minds oder Wire, glaube ich. Wire haben auch einen sehr ähnlichen Bass-Sound gehabt auf ihren ersten Album. Oder nee, Gang of Four. Ich glaube, ich meine sogar Gang of Four.
Gang of Four hatte dann schon fast so einen Slap-Bass-mäßigen Funk-Bass
auch,
drin.
Auch, ja, stimmt. Auch, ja. Und zwar mit deinem Fachwissen bist du immer sehr, ich muss mich immer wieder sortieren, aber du hast natürlich auch vollkommen recht, aber es gibt auch Gegenbeispiele bei Gang of Four. Aber jedenfalls, mich hat das an dieser Zeit erinnert und ich liebe solche Bässe. Die Bässe, die du fast unverfälscht direkt so ins Mischpult hineinstöpselst, so klingt es, obwohl bestimmt hier auch ein Effekt drauf hat, ganz simple Basslinie, total antreibend. Aus sowas kann einfach nur ein toller Song werden. Ja. Die Sängerin macht damit nichts falsch und alles drumherum ergibt sich. Das ist wahrscheinlich, wenn der Bassist damit ins Studio kommt, ich habe eine Basslinie, lass uns mal ausprobieren, dann ist der Song nach einer Stunde fertig.
Die ist natürlich hier auch richtig perfekt aufgenommen. Ja, ja. Ne?
Also sie ist extrem trocken abgemischt. Also der Nullhall, wenig, also da ist irgendein Effekt drauf. Das wirkt super einerseits gedeckelt und andererseits funktioniert das ja eben quasi wie Gitarre und Bass gleichzeitig.
Ja,
toll. Kommt gut.
Ganz, ganz toll, ja.
Man hätte auch, das stimmt
jetzt, wenn man jetzt an Walk on the Wild Side, ne, merkt man,
ganz andere, ja, schon, das ist auch hier mit Black,
andere Generationen dazwischen.
Blacktrum, ja. Also nicht gezupft, sondern wirklich mit Blacktrum gespielt. Und man hätte auch natürlich als Beispiel, es gibt von den Red Hot Chili Peppers, also mit Flea, einem unglaublichen Bassist, hätte man auch Slap wirklich was. Auch ein paar Beispiele nehmen können, aber die kennt...
Die ganze Funkmusik aus den USA, aus den End-70ern, frühen 80ern, da gab es extrem gute Gruppen mit Slap-Bass, Unlimited Touch, Slave und.
Kurz noch erklären, was Slap bedeutet?
Ja, du schlägst mit dem Daumen quasi und du schlägst mit dem Daumen einerseits an und ziehst mit dem Zeigefinger hoch. Also jeweils die Meister oder Graham Central Station, die das ganz früh gemacht haben und. Also gibt es ohne Ende, aber hier war es eben ja... Sie haben sich überlegt, wie machen wir jetzt einen Rhythmus und da hat dieser eine Bass in dieser Abmischung, wie sie es hingekriegt haben, ausgereicht.
Genau, das heißt, wir hören jetzt, wir gehen zurück nach Frankreich mit der Band R, über die Jim vorher gesprochen hat, auch bekannt durch prägnante Basslines.
So ist es.
Und viele, viele Synthi, aber auch in diesem ersten Album von 2000, The Virgin Suicides, sehr viel analog, also Bass, was nicht, also auch mit E-Bass gespielt, Mustang Bass, Short Scale, Plektrum, ganz großer Sound. Und ja, wir hören in dem Stück Dead Bodies nicht die Albumversion, sondern einen Abschnitt oder Ausschnitt aus einem Live-Konzert in Los Angeles in 2000.
Ja.
We'll be right back.
Es kann ja nur er sein, also...
Jetzt nicht direkt erkannt, muss ich sagen.
Nee, dieses Stück ist gar nicht so bekannt. Also ich liebe dieses Stück. Also ich, das ist ja auch der kommt in, also man muss das komplette Album kommen, dann kommt er auch wirklich, wirklich gut und live noch besser. Auch also die, genau, ich mag diesen Sound. Also ich finde diese Bass-Sound wirklich, wirklich perfekt. Und dann diese am Ende der, na, diese Synthi-Teil und diese Chor, was da kommt, ganz
das
schön.
Das Rhythm ist schon recht anspruchsvoll, wenn die da live spielen. Das ist schon ziemlich krass. Ja. Kurze Zwischenfrage. Ich habe die Zusammenfassung der ersten Maxis von R empfohlen, mal bei einer früheren Sendung, Les Premières Symptômes. Habt ihr da euch mal mit befasst?
Ich kenne.
Das sind unfassbar gute Sachen da drauf.
Genau, ich kenne die Platte. Ich habe die Platte auch. Genau, ich finde auch, dass die bis zu diesem Album sehr, sehr, also die Platten von R waren gut. Danach kam 10.000 Hertz Legend und danach, also die haben auch für Thron, glaube ich, noch eine Soundtrack gemacht. Ich war nicht mehr Virgin so dabei. Suicide, ne? Genau, bei Virgin Suicide ist dieses Album hier. Ja, okay. Ne? Also, aber auch die früheren Stück, weil die für mich haben die ein unglaubliches Können und Ahnung vom analogen Sound. Also die haben wirklich die waren die Erste, die wirklich auch diese elektronische Musik mit tatsächlich 70er Sound wirklich gebracht haben.
Früh 70er Sound, den die kreiert haben mit ihren elektronischen Begleitgeschichten, das ist zu so einer totalen Einheit verschmolzen und du wirst diesen R-Sound sofort erkennen. Aber das ist ja das Tolle an diesen ersten Maxis, die da zusammengefasst sind auf dieser Mini-LP. Le Soleil et après de moi, habe ich ja mal schon mal erwähnt. Das ist ein so göttliches Stück. Das perlst du dahin, du schwebst wirklich nur noch rum. Unbedingt anhören. Mhm. Wer R-Fan ist und das erste Album super findet, der kommt an diesen Sachen nicht vorbei.
Ja, denke ich auch.
Ja, auch wie hier wieder ein toller Bass-Sound. Ich liebe solchen Bass-Sound. Also
ja, das ist also wie schön. Also diese Chor-Sound, also wenn man sich, die spielen das wirklich live, haben es auch live gespielt. Diese Chor-Sound kommt aus dem Mellotron und die sind perfekt, ne, sind Top-Musiker, perfekt abgestimmt und ja.
War das Vibraphon oder war das Keyboard? Dieses, was wie ein Vibraphon klang.
Das, was da dazu kam, das ist so ein, das ist auch, es ist eigentlich mit einem, also nicht mit einem echten Instrument gespielt, aber ich glaube, das ist ein Stage-Piano, was dieses Sound hat, das dazu gespielt wird. Und dann sieht man wirklich, wie der spielt die ganze Zeit dieses Sound dazu und dann kommt der Break und dann geht er auf dieses Mellotron und spielt dieses Chor. Ne? Das hat auch in dem Original, auch auf dem Album, also wie gesagt, das Stück kann man auch auf der Deluxe-Version, es gab ein Anniversary, 2020 gab es eine Anniversary-Platte. Ich habe die CD, die Platte ist nur noch für 200-250 € zu kaufen. Genau. Ja. Ich bedanke mich bei meinen Mitschreitern.
Wie, das war's schon?
Ja, das war's schon.
Das war sehr, sehr schön.
Ja, also genau, es gibt, man hätte noch andere Beispiele aussuchen können, aber die hätte man nicht mehr spielen können. Und
ich habe noch eine Ergänzung.
Ja.
Raul ist so nett und gibt mir ein Zeichen, ich hätte es ja sonst völlig verpeilt. Und zwar ohne Jingle, die Unauffälligkeit der Woche.
Die da auffällig geworden ist.
Die ist mir auffällig geworden, denn ich habe in meiner Neo-Beat-Sendung eigentlich noch was sagen wollen. Nämlich erstens, es gibt auch tolle Neo-Beat-Bands aus Deutschland, also Kommando Beat.
Du meinst Beat the Beatles, ne?
Genau.
Beat the Early Beatles.
Ja, ganz genau. Ja. Also Kommando Beat, Cool Jerks und andere. Und es gibt aber eine ganz tolle Band aus Liverpool selber, The Shakers, die auch ein tolles Album auf wieder dem schönen Soundflat-Label rausgebracht haben, was auch unfassbar gut ist. Und das muss sich auf jeden Fall jeder kaufen, der das irgendwie gut fand. So, das war's schon.
Ja, das ist klar. Danke für die Ergänzung. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schöne Fahrt zur Arbeit in den Urlaub. Der Sommer ist da. Und wir bleiben im Studio als Independent Podcast und arbeiten trotzdem jede Woche für eine neue Folge und sagen, wir freuen uns schon auf nächste Mal und tschüss. Ja,
tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.